NDR Info. Norddeutschland.
Mit Christopher Gaube aus Hamburg. Einen schönen Samstagabend Ihnen. Die Länder, die sehen ja weiter Handlungsbedarf beim Thema Asyl. Es kämen noch immer zu viele Menschen, hieß es gestern nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig. Und die Länderchefs, die drängen die Ampelregierung zu weiteren Maßnahmen, um die Migration besser zu steuern. Asylverfahren für Flüchtlinge mit geringen Chancen auf Anerkennung sollen beschleunigt, auch die Grenzkontrollen fortgesetzt werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sagte, die Beschlüsse seien vielleicht nicht der große Durchbruch. Sie seien aber weitere Bausteine eines Kurses, der in diesem Jahr dazu geführt habe, dass die Asylzugangszahlen zurückgehen. Darüber hat Liane Kussmann mit Marco Trips gesprochen, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Werden denn die Belange der Kommunen in den migrationspolitischen Forderungen überhaupt genug berücksichtigt?
Naja, wir haben immer die Sorge, wie viele Menschen können wir unterbringen, aber auch wie viele Menschen können wir vor allem integrieren. Und da muss man sagen, die Zugangszahlen sind ja noch nach wie vor sehr hoch, bei 80% der Höchstwerte sozusagen. Das ist immer noch sehr beachtlich und das werden wir auf Dauer nicht leisten können. Also insofern würde ich die Einschätzung teilen, Schritte in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht der große Wurf, glaube ich.
Was hören Sie denn im Moment auch aus den Kommunen? Wie hoch ist die Belastung?
Die Unterbringungsbelastung ist einigermaßen im Griff, glaube ich, im Moment. Was Probleme bereitet, ist in der Tat der Familiennachzug, wo ja auch ein Punkt geregelt ist, dass der eingeschränkt werden soll. Das ist so, dass immer große Familien über die Quote hinaus dann nachziehen, weil die nicht angerechnet werden, tauchen dann immer große Familien auf, die untergebracht werden müssen. Das stellt einzelne Kommunen vor große Probleme. Und ich glaube, die Integrationsfähigkeit und die gesellschaftliche Akzeptanz auf Dauer dieser Menschenmengen darf man nicht unterschätzen. Und insofern muss man, glaube ich, im Europäischen Verbund eine Lösung finden. Es ist ja bezeichnend, wenn Sie sich die ersten vier Sätze des Beschlusses mal durchlesen, hat man so den Eindruck, dass Deutschland nur deshalb diskutiert, weil es öffentlich diskutiert wird. Und dann wird gesagt, und es besteht auch tatsächlich Handlungsbedarf. Aha, also ich glaube, man muss das ganze Problem in seiner Tragweite, Migration wird ja nicht aufhören, noch mehr erkennen. Sonst habe ich die Sorge, dass andere politische Mehrheiten entstehen werden. Und das ist, glaube ich, in anderen Punkten dann nicht sehr hilfreich.
Dass weniger Flüchtlinge kommen sollen, ist das eine. Sie haben es ja gerade gesagt, Sich um die zu kümmern, die bereits hier sind, das andere. Ja. Was würde die Kommunen denn entlasten?
Also die Kommunen würde, glaube ich, entlasten, wenn der Bund mal seine Aufgabe erkennen würde, Flüchtlinge, die keine Bleibeperspektive haben, zentralisiert auch wieder sozusagen vielleicht erst gar nicht einzulassen, an den Grenzen abzuweisen oder dann auch wieder außerhalb des Landes zu befördern. Das wäre das eine. Und dann seine Aufgabe der Integration mal erkennen würde. Wir brauchen doch eine Integrationsoffensive. Wenn Sie sich die wichtigsten drei Punkte der Bundespolitik vorstellen, dann ist das meinetwegen Klimawandel, vielleicht die wirtschaftliche Lage, aber auf jeden Fall unter den Top 3 ist Integration. Und die für die Integration hat der Bund nichts. Da brauchen wir doch eine Zeitenwende. Wir müssen doch fördern und fordern. Wir können doch nicht alle mit Bürgergeld zuschmeißen und sozialen Leistungen und die sozusagen nicht in den Arbeitsmarkt integrieren. Das ist doch der Fehler, den wir machen. Das machen andere Länder besser. In Dänemark arbeiten 78% der Ukrainerinnen. Bei uns sind es 30%. Das kann nicht richtig sein. Und insofern brauchen wir da eine gut gemeinte Offensive. Die können doch alle bleiben, die Menschen, die guten Willens sind. Die brauchen wir auch. Wir brauchen 400.000 Menschen pro Jahr, um unsere, Wirtschaft am Laufen zu halten. Insofern ist das doch der Knackpunkt, der nicht erkannt wird. Und das kritisiere ich ganz stark, dass der Bund nicht eine Integrationsoffensive startet.
Und heißt das, Sie würden eben auch beim Bürgergeld streichen, so wie es ja auch diskutiert wird?
Naja, es gibt ja Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wie viel jeder haben muss und all diese Dinge. Aber ich halte es für einen Fehler, die Ukrainerinnen und Ukrainer komplett ins Bürgergeld überführt zu haben. Das löst erstmal Probleme im Finanzierungssystem auf. Die Kommunen zahlen auf einmal da drauf. Diese Lücke ist bisher immer einmalig geschlossen worden von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz. Jetzt steht sie offen. Das heißt, noch wieder eine Mehrbelastung der Kommunen. Aber ich glaube, die Anreize, Arbeit aufzunehmen und auch die Fördermöglichkeiten und die Anerkennung von Berufsabschlüssen oder meinetwegen das Anbieten von Ausbildungen oder ich weiß nicht was, da müsste doch eine konzertierte Aktion zusammen, Wirtschaft, Bund, Kommunen, da müssten wir doch sagen, kommt, hast du keinen, such dir einen, jeder nimmt sich einen mit und dann werden die in den Arbeitsmarkt integriert. Ich weiß natürlich, dass das so einfach alles nicht geht, aber wenigstens Ansätze davon wären doch mal wünschenswert.
Sagt Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Marode Brücken, die gibt's in Deutschland ja genug. 16% der Autobahnbrücken allein im Norden müssen saniert werden. In Niedersachsen gelten fast 5000 aller Brücken als sanierungsbedürftig. Und auch an der Fehmarn-Sundbrücke in Schleswig-Holstein nagt der Zahn der Zeit. Ihre Sanierung droht für den Kreis Ostholstein zur Kostenfalle zu werden. Hauke von Hallern.
Die Fehmarn-Sundbrücke gilt als Wahrzeichen Schleswig-Holsteins. Seit mehr als 60 Jahren verbindet sie mit Bahnschienen und Bundesstraße den Süden Fehmarns mit dem Festland Ostholsteins. Kosename Kleiderbügel. Doch die alte Brücke ist marode. Seit 2020 wird sie saniert. Die Kosten dafür waren ursprünglich mit etwa 30 Millionen Euro angesetzt. Jetzt ist klar, es wird dreimal so teuer. Die Bahn geht von insgesamt 91 Millionen Euro aus für Schienen und Straße. 2029, wenn der Belt-Tunnel voraussichtlich fertig ist, soll auch im Bund ein Tunnel die Brücke ersetzen. Der Kleiderbügel soll aber als Wahrzeichen erhalten bleiben für Fußgänger, Radfahrer und Trecker. Für den Unterhalt wird dann aber nicht mehr der Bund aufkommen, sondern dann ist juristisch korrekt der Kreis Ostholstein verantwortlich. Landrat Timo Garz hält das für ein Problem.
Mich ärgert das persönlich auch, bin ein bisschen enttäuscht, weil ich hier die politische Verantwortung, ich sehe hier auch eine moralische Verantwortung seitens des Bundes. Denn wie gesagt, wir waren nicht am Verhandlungstisch vertreten. Wir hatten also auch gar kein Mitspracherecht. Insoweit sehe ich tatsächlich das so, wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen und das ist der Bund.
Garz schätzt, mindestens 1 Million Euro an Instandhaltung würde das Wahrzeichen den Kreis pro Jahr kosten.
Das Problem hat die gesamte kommunale Familie in Ostholstein, denn der Kreis finanziert sich ja unter anderem über die Kreisumlage, die werden getragen von den Städten, Gemeinden und auch Ämtern. Und hier müsste man dann die kommunale Familie stärker fordern in Ostholstein und das möchte ich natürlich nicht.
Mehr Ausgaben am Ende für die Gemeinden. Die Bundesstraße wird zur Kreisstraße heruntergestuft. Die Kosten werden so weiter nach unten gereicht, vom Bund an das Land, dann weiter an den Kreis und letztendlich über die Kreisumlage an die Städte und Gemeinden. Das sei nicht realistisch, meint auch Jörg Bülow vom Gemeindebund Schleswig-Holstein.
Wenn die Kommunen dies leisten müssten, wäre die Dimension so groß, dass im gesamten Kreis die Gemeinden praktisch ihre Haushalte überhaupt nicht mehr zusammenbekommen können.
Der Bund lehnt eine Beteiligung an den Kosten ab. Das Land sieht sich ebenfalls nicht in der Pflicht.
Der Wald in Deutschland, Lebensraum für viele Tiere und Wandergebiet für Spaziergänger. Und Mountainbike-Fahrern bietet der Wald Strecken für schnelle Fahrten den Hang hinunter. Etwa im Teutoburger Wald in Niedersachsen. Hier sind viele Mountainbiker unterwegs, oft auf Pfaden mitten durchs Unterholz, wo sie eigentlich gar nicht fahren dürften. Ein Ärgernis für Spaziergänger, Waldbesitzer und Umweltschützer. Doch die Sportler haben sich etwas überlegt, um für Frieden zu sorgen. In Absprache mit Waldbesitzern und Behörden, da bauen sie offiziell genehmigte, naturschonende Strecken. Jöran Ladewig.
Der Rest eines Baumstamms ragt aus der Erde. Er ist im Weg, denn hier soll ein Mountainbike-Trail entlang führen, also ein Pfad für die Radfahrer. Etwa 20 Sportler sind im Teutoburger Wald und bauen neue Strecken. So auch Daniel Decker.
Der Baumstumpf muss hier weg, damit wir einfach eine bessere Linie hinkriegen für den Sprung, den wir da drüben haben. Und man hier geradeaus durchfahren kann.
Daniel Decker ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins Teuto-Freunde. Daran haben sich knapp 150 Mountainbiker aus der Region Osnabrück zusammengeschlossen. Sie haben die neuen Trails selbst geplant.
Ziel beim Trailbau ist hier in dem Fall, dass wir einen möglichst natürlichen Weg haben. Das heißt, keine Materialien einbringen, schmaler Pfad, es wird hier nicht geschottert. Fürs Fahren ist natürlich wichtig, dass der Trail entsprechend flowig ist, leichtes Gefälle. Nicht zu schwer, nicht zu leicht, damit es eben auch Spaß macht. Schöne Kurven drin, ein paar kleine Sprünge, damit es auch nachher gut genutzt wird.
Schließlich sollen die Sportler künftig die legalen Trails nutzen und nicht die wild angelegten. Die führen mitten durch Gebiete, in die sich eigentlich das Wild zurückziehen möchte. Das beobachtet Naturpark-Ranger Tobias Wulftange ständig. Er setzt große Hoffnung auf die neuen Pfade.
Darum geht es, die Störung für die Natur so gering wie möglich zu halten. Das heißt, wir haben hier da vorne eine Straße, in unmittelbarer Nähe dazu dann einen Mountainbike-Trail. Dadurch ist es möglich, eben den Störfaktor auf die Natur drumherum auf einen kleinen, engen Bereich zu begrenzen.
Außerdem planen die Sportler von den Teuto-Freunden, die verbotenen Trails mit Ästen zu versperren. Schilder sollen auf die legalen Alternativen verweisen. Werden die dann auch genutzt? Mountainbikerin Luisa Grimm aus Osnabrück ist zufällig auf einen neuen Trail gestoßen und hat ihn schon befahren.
Ich bin manchmal nicht ganz so mutig, sondern eher mal auf der Bremse und auch da kann man trotzdem noch gut fahren. Also das hat auch für mich vom Schwierigkeitsniveau ganz gut gepasst. Ich werde dann immer erst so im Laufe der Saison mutiger, aber hier kann man echt gut starten Ist aber trotzdem nicht langweilig.
Ob die Masse der Mountainbiker ihrem Beispiel folgt, das soll in 1,5 Jahren ausgewertet werden. Die Mountainbiker aus der Region Osnabrück folgen dem Beispiel von Sportlern aus Hannover. Sie haben schon vor Jahren legale Strecken gebaut und richten dort mittlerweile Wettkämpfe aus. Auch die Teuto-Freunde bei Osnabrück planen noch ein paar weitere Trails.
Wir sind ja alles keine Verbrecher, sondern normale Leute, Familienväter. Hier helfen Kinder beim Trailbau auch. Wir wollen unseren Sport einfach in Ruhe und ungestört ausüben können. Einfach nur Spaß haben im Wald, uns ein bisschen erholen und entspannen.
Im Teutoburger Wald sollen insgesamt 6 Kilometer legales Wegenetz entstehen. Für freie Fahrt ohne Konflikte zwischen Radlern und Spaziergängern. Und schonend für den Wald.
Und wir bleiben noch im Wald. Oktober ist ja Pilzzeit und die vergleichsweise warme Witterung in diesem Monat lässt die Pilze in diesem Jahr besonders sprießen. Dadurch steigt aber natürlich auch die Gefahr von Vergiftungen. Das Giftinformationszentrum Nord mahnt deshalb zur Vorsicht. Tim Krohn.
Die Experten betonen, dass es nicht ausreichen würde, mit einem Fachbuch oder einer App in den Wald zum Pilze sammeln zu gehen. Zu gefährlich. Der Giftnotruf in Göttingen wird meistens im Oktober angerufen. Jede Woche seien es einige Fälle, auch schwere, sagen die zuständigen Toxikologen, die für die norddeutschen Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zuständig sind. An der Universitätsmedizin Göttingen laufen sämtliche Anfragen über mögliche Pilzvergiftungen ein. Und zurzeit sind es besonders viele. Feuchte Böden und eher warme Temperaturen sorgen für viele Pilze. Und viele Pilze bedeuten dann auch viele Vergiftungen. So hat es Andreas Schaper vom Giftinformationszentrum gegenüber der deutschen Presseagentur beschrieben. Besonders gefährlich ist der Knollenblätterpilz. Nach den Berechnungen der Medizinischen Hochschule Hannover ist der für rund 90% aller tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich. Das Gift dieses Pilzes sei deshalb so gefährlich, weil es erst mehrere Stunden nach dem Verzehr wirke, also erst dann, wenn es schon im gesamten Körper aufgenommen sei. Bei dem Verdacht auf eine Knollenblätterpilzvergiftung müsse man also sofort eine Klinik aufsuchen. In diesem Jahr gab es an der MHH bislang aber nur 2 leichtere Fälle. Und auch der Giftnotruf in Göttingen bestätigt, dass man bei vielen Verdachtsfällen auch Entwarnung geben könne. Besonders gefährdet seien neben Kleinkindern auch Migranten, sagt der Göttinger Toxikologe Schaper. Sie seien eine besonders gefährdete Gruppe, weil manche die in Deutschland heimischen Pilzarten nicht kennen würden.